Das ist keine neue Folge vom Podcast «Apropos», aber eine Folge von unserem Inland-Podcast «Politbüro». In der aktuellen Ausgabe diskutiert die Inland-Redaktion vom Dagi und von Tamedia darüber, warum die SVP-Basis und gerade in letzter Zeit oft so anders wählt, als die SVP-Spitze das gerne möchte. Wenn ihr mehr möchtet hören von diesem Podcast, dann findet ihr den in jeder Podcast-App und auch bei uns auf der Webseite und in der App unter «Politbüro». Viel Spass beim Zuhören.
Gibt es das in der Schweiz? Eine Repräsentationslücke? Warum hat Michael Herrmann das Gefühl, die Schweizer Sarah Wagenknecht sei ein Patriarch aus der Watt? Warum folgt die SVP-Basis in sozialen Fragen ihren Chefs nicht mehr? Und noch viel wichtiger, warum spielt das offensichtlich gar keine Rolle? Wir reden heute im Politbüro über den Wagenknecht-Mann von der SVP. Es ist nicht ihre erste. Wir reden hier darüber, warum es in der Schweiz keine Partei gibt, die sozial links und rechts in Migrationsfragen ist. Oder gibt es einfach nur nie? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Politbüro. Heute diskutieren Jacqueline Büchi und Raphael Birr in Zürich und Larissa Rhein in Bern. Sie sitzt hier bei mir im Studio am Dammweg. Ich heiße Philipp Loser. Hallo zusammen.
Hallo
zusammen. Hallo miteinander.
Hallo miteinander.
Wir fangen mit der BVG-Revision an, der Klatsche für die Bürgerlichen.
Wie bei jeder Abstimmung gibt's auch bei der über die BVG-Reform Gewinner und Verlierer. Eine Gemeinsamkeit der beiden Lager dürfte da allerdings im Erstaunen über die große Deutlichkeit des Resultats liegen, wobei es sich erstaunt leichter freut.
Die Media macht jeweils eine Nachbefragung zu den Abstimmungen. In diesem Fall war besonders interessant die Wählerinnen und Wähler von der SVP. Warum?
Das ist darum interessant, weil 70% der Basis Nein gesagt haben zu der BVG-Reform. Das ist eine ziemliche Klatsche angesichts der offiziellen Parteiposition der SVP, die es gegeben hat. Im August haben sich zudem die SVP-Delegierten noch mit 174 zu 37 Stimmen ganz klar für die BVG-Reform ausgesprochen. Also da ist so etwas zum Vorschein treten, was doch wert ist, dass wir jetzt eben ein bisschen vertieft darüber reden. An der DV kann man sagen, votiert die Basis parteikonform. Das erstaunt nicht so, weil da sieht man ja, wie sich die Einzelnen verhalten. Da dürfte auch das Thema Gruppendruck eine Rolle spielen. Und wichtig finde ich aber schon in diesem Zusammenhang, es ist nicht nur ein Phänomen SVP, also auch die Basis von der Mitte hat mit 2/3 und sogar die FDP-Basis, also immer eingerechnet der Fehlerbereich bei dieser Umfrage, die wir jetzt hier zitieren, haben auch Nein gesagt. Und darum ist es aus meiner Sicht nicht ein ausschliessliches Phänomen SVP, sondern ein Phänomen von dieser spezifischen Vorlage, aber auch vom Zeitgeist. Also es ist ein sehr lang, vielleicht allzu lang ausgehandelter Kompromiss gewesen, wo eine Mehrheit und sämtliche Kantone nicht überzeugt hat. Im Abstimmungskampf haben die Gegner gezielt mit falschen Zahlen hantiert. Das bei einer sowieso schon sehr komplexen Vorlage. Das hat zu sehr grossen Verunsicherung geführt, ob man persönlich auch ein Rentenvolumen verliert, wenn es ein Ja gibt. Und dann, darum habe ich vorher gesagt, Zeitgeist, hat die Bevölkerung angesichts von diesen steigenden Preisen in verschiedenen Bereichen sehr reale, berechtigte Budgetsorgen. Und das muss der Politik allgemein, also nicht nur der SVP, zu denken geben.
Vielleicht einfach noch eine kleine Ergänzung. Die einzige Parteibasis, die mehrheitlich dafür war, und auch das noch knapp, war die von der GLP mit 51%. Alle anderen sind mehrheitlich im Nein. Das finde ich schon noch recht interessant.
Es ist schon kein ausschließliches SVP-Phänomen, aber dort ist ja die Lücke am grössten, oder? Warum ist denn der Abstand so gross? Was hat das Gefühl?
Also wir haben das Interview gemacht mit dem Marcel Dettling, mit dem SVP-Präsident, am Sonntag noch nach der Abstimmung. Und er hat eine grosse, quasi eine für alles Erklärung, und zwar die Migration ist die Schuld. Also er sagt, dass wenn die Wähler von der SVP ihrer Partei nicht mehr folgen, dann ist es, weil sie sagen, jetzt sind wir mal dran. Der Staat kümmert sich nicht um unsere Probleme, also namentlich vor allem der Bundesrat kümmert sich nicht um unsere Probleme. Wir möchten, dass die Migrationspolitik restriktiver wird, dass nicht so viele ins Land hineinkommen, die dann auch von Sozialleistungen profitieren und so weiter. Und darum haben wir jetzt gesagt, nein, wir sind nicht bereit, zum mehr zu zahlen für weniger Rente. Und das hat er wirklich so gesagt, und das habe ich sehr interessant gefunden, weil das ist ja genau der Slogan gewesen von den Gewerkschaften, während der ganzen Kampagne mehr bezahlen, weniger Rente. Und die SVP hat in der offiziellen Position gesagt, nein, das stimmt nicht, das ist nicht so. Und das ist ja auch nicht für alle so. Es ist sehr unterschiedlich und in vielen Fällen weiss man es auch nicht, ob jemand wirklich mehr gezahlt hat und weniger bekommen hätte, weil das einfach so ein komplexes System ist. Und ich glaube, der Reflex, jetzt sollte es mal etwas für uns geben, das hat schon auch bei der 13. AV schon ein bisschen gespielt gehabt, aber vielleicht nicht ganz im gleichen Ausmaß. Und ich glaube, bei dieser Vorlage haben auch noch andere Faktoren reingespielt als nur die Verteilungsfrage sozusagen.
Ich glaube, über die Argumentation mit der Migration können wir nachher vielleicht noch schnell gesondert reden. Aber ich glaube, wenn der Herr Dettling das Portemonnaie anspricht von den Leuten, dann ist das schon sehr zentral, weil man weiss aus verschiedenen Erhebungen, dass die SVP überdurchschnittlich von Leuten gewählt wird, die ein eher tiefes Einkommen haben. Das hat man zum Beispiel gesehen nach den letzten Wahlen in der Wahlstudie Selects, wo das immer sehr gut aufdröselt. Das ist bei der SVP sehr ausprägend und ich glaube, das ist etwas, wo man mitdenken muss, wenn man über das redet. Und die Klientel, die muss also sehr aufs Geld schauen und dort verfängt dann halt der Slogan der Gewerkschaften, der vorher angesprochen wurde, ist wahrscheinlich mehr als bei anderen. Und dann glaube ich, dass die Rente eine besondere Art von Sozialleistungen sind. Das ist etwas anderes, als wenn man über Sozialhilfe redet oder IV, wo die SVP und auch ein Teil der Basis eher die Nase rümpft, sondern die Rente, die sind stark an eine Biografie geknüpft, an eine Erwerbsbiografie auch. Wie lange lebt man schon in der Schweiz? Wie lange schafft man da in einem höheren Pensum auch? Und ich glaube, das ist auch ein Grund, wieso dass die SVP-Wählerschaft bei der Rente eben ein bisschen anders abstimmt, als wenn es um eine x-beliebige Sozialleistung geht.
Ja, Jacqueline hat es jetzt angesprochen. Das ist im Wesentlichen eine Elite-Basisgrabe, die es in der SVP gibt. Also es gibt sehr viele gut ausgebildete, vermögende Vertreter in der Parteispitze oder in offiziellen Ämtern. Gewählt wird die Partei aber von Menschen, also unter anderem von Menschen, die nicht so gut verdienen, die im Vergleich zu dem ein bescheidenes Leben führen und die es halt einfach stark merken, wenn die Preise teurer werden oder die Lohnabgaben höher oder die Rente eben kleiner. Konkret zu dem, was Jacqueline vorher angesprochen hat, ist es so, dass die SVP eben von allen Einkommensgruppen gut gewählt wird und aber von denen, die weniger als 4'000 Franken im Monat verdienen, die machen den grössten Anteil aus. Also 32% der Menschen in der Schweiz, die weniger als 4'000 Franken haben pro Monat, die wählen die SVP. Zum Vergleich, und das ist ja noch interessant, nur 18% dieser Bevölkerungsgruppe wählen die SP. Und die SP versteht sich ja ursprünglich als die eigentliche Arbeiterpartei. Und so zeigt sich jetzt, dass die Klientel heute SVP wählt.
Das heisst, die Basis der SVP ist nicht unbedingt sozialer eingestellt, sondern einfach nicht so einkommensstark. Ist das denn der Grund?
Es ist vorher schon ein bisschen angesprochen worden, aber ich glaube einfach nicht jeder Sozialausbau verfängt bei der SVP-Basis, sondern sie unterscheidet klar zwischen Sozialwerk, wo in dem Sinn nur für die ökonomisch Schwächsten wichtig sind, vielleicht auch Leute, die wirklich von Sozialleistungen abhängig sind, die keiner Arbeitstätigkeit nachgehen. Und die überzeugen die Mehrheit von dieser Wählerschaft nicht. Oder das sieht man jedes Mal bei der IV, wäre die SVP-Basis ganz klar gegen den Ausbau, da bin ich sicher. Man hat es auch bei der Prämienverbilligung gesehen, dort profitieren zum Beispiel auch Familien, das ist so eine mehr ein bisschen Mischform. Aber dort haben wir auch darüber abgestimmt und dort hat es eben keine Mehrheit gegeben. Es sind etwa, glaube ich, 30% gewesen, die Nachwahlbefragung, die dafür gewesen sind. Während es eben zum Beispiel bei der 13. AV-Rente 55% der SVP-Wähler gewesen sind, die dafür gewesen sind. Und ich glaube, der Unterschied, der ist schon relativ wichtig. Also, welche Art von Sozialwerk ist es denn? Weil was die SVP ja jetzt auch sagt, ist, sie wollen zum Beispiel bei der Krankenversicherung, hätten sie am liebsten gern eine, die für Schweizerinnen und Schweizer ist und eine, die für Ausländerinnen und Ausländer ist. Also sie möchten da ganz klar wie eine Zweiklassengesellschaft innerhalb von der Sozialwerk etablieren. Und ich glaube, das wäre etwas, wo bei der Basis sicher gut ankommt, weil es eben auch das Gefühl ist, da kommen die Leute aus dem Ausland dahin und die haben nicht eingezahlt, oder? Die haben jahrelang nicht eingezahlt für zum Beispiel eine Arbeitslosenversicherung oder anders und können dann allenfalls trotzdem von diesen Leistungen profitieren. Und das Gefühl, wir zahlen für die anderen, ich glaube, das ist recht entscheidend. Und was ich auch noch interessant finde, dass die Linke eigentlich beim Sozialausbau mit der Giesskanne muss schaffen, statt gezielt, wenn sie will, dass etwas eine Mehrheit bekommt in der Bevölkerung. Oder weil eine 13. AV-Rente, die einfach alle bekommen, egal ob sie es brauchen oder nicht, das funktioniert, aber etwas, wo nur die ärmste Bevölkerungsgruppe bekommen, das funktioniert wahrscheinlich nicht, wenn man darüber abstimmt an der Urne.
Ich möchte schnell auf das eingehen, was du gesagt hast mit der Krankenkasse, dass die SVP am liebsten zwei getrennte Krankenkassen hat für Schweizer Staatsbürgerinnen und Ausländische. Ich glaube, dass man jetzt über so etwas redet, das ist schon ein Versuch, mit dieser Kluft umzugehen, die man da eben sieht. Dass die Partei Spitze eben sehr wirtschaftsliberal argumentiert, grundsätzlich gegen Ausbau von Sozialleistungen ist. Und dass man aber merkt, dass es in der Basis eine Sympathie gibt für den Ausbau von Sozialleistungen in bestimmten Bereichen. Die Krankenkasse ist auch so ein Bereich, wo den Leuten Sorgen macht, wo nicht nur linke Leute oder Ausländer Sorgen macht, sondern allen. Da spürt man, dass in der eigenen Basis etwas am Gären ist. Das hat man auch schon hören können, wenn man an so Versammlungen zugelassen hat bei der SVP, dass dort Einzelne aufgestanden sind und gesagt haben, halt, das Thema dürfen wir nicht den Linken überlassen, das macht unserer Basis auch Sorgen. Jetzt würde sich aber die SVP unglaubwürdig machen oder kommt stark von ihrem bisherigen Kurs ab, wenn sie würde sagen, ja super, Prämienverbilligungen für alle. Sondern dort ist eben der Weg, den man dann wählt, dass man sagt, ja gut, vielleicht müssen wir etwas machen, aber halt nur für die Inländerinnen und Inländer. Und das ist ja genau das, was Marcel Dettling gemacht hat im Interview mit dir, Larissa. Du hast ihn immer nach Rente gefragt und er hat eigentlich immer über Migration geredet. Ich habe das noch lustig gefunden, als ich das gelesen habe. Ich bin ja nicht dabei gewesen, als du es geführt hast, aber wie er ganz, ganz stark dann auf diese Schiene gefahren ist. Und ich habe dann am Tag nachher mit der Silja Häusermann darüber geredet, Politikwissenschaftlerin an der Universität Zürich. Und ich habe das noch interessant gefunden, was sie gesagt hat. Sie hat gesagt, die Strategie, die er da fährt, das nenne ich mir die Politologie Blurring, also Verwischen, dass das also eine gute Strategie ist für so Parteien, die eben wissen, dass da in der Basis nicht unbedingt bei ihnen ist, dass man dann halt gar nicht zu fest über das redet, sondern das Thema auf das lenkt, wo die Leute sie dafür wählen, nämlich Migration.
Das ist das Gleiche, wie man mit Fabian nach irgendwelchen Modetipps fragt und auch mit irgendwelchen alten Römer-Geschichten hinterführen kommt. Das ist auch Blurring. Raphael, hast du etwas sagen?
Also ich finde das sehr eine rationale Strategie von der SVP, weil es ist doch einfach wichtig, dass sich die Parteienleute und die Anhängerschaft in Kernfragen einig ist, also vorab in Migrations- und europapolitischen Fragen, aber auch in Neutralitätsfragen. Und dort sieht man ja, da gibt es überhaupt keine Differenz. Es lässt sich auch verschiedene Vorlagen festmachen, weil das ist das Kerndossier von der Partei. Über das wird sie definiert. Das macht ihre Identität und auch ihre Mobilisierungskraft aus. In anderen Fragen, die für sie nicht im Zentrum stehen, kann es durchaus Differenzen geben. Und eben, ich finde das eine rationale Strategie, dass man es dann im Prinzip in diesen Differenzen-Dossier wieder auf das Kerndossier lenkt, um die Anhängerschaft dort einfach belohnen zu halten.
Interessant ist ja, dass gerade diese Woche die junge SVP ein Mail verschickt hat, wo sie von der Zitat Wohnungskrise warnt und gesagt hat, also einerseits natürlich eben, es ist die Migration, die schuld ist, dass wir Mühe haben, zum Wohnungen zu finden, aber andererseits auch sozusagen der wirtschaftsliberale Kurs von der Partei reingebracht hat und gesagt hat, aber ein Mittel ist, ausser Zuwanderung beschränken, auch noch gegen Bürokratie und starre Vorschriften vorzugehen. Also manchmal versuchen sie es auch wie so ein bisschen zusammenzunehmen, oder? Die Argumentation, wo sie traditionell wirtschaftsliberal haben in der SVP, wo es der Christoph Blocher sehr stark geprägt hat, und die neue Tendenz, die dazukommt, dass man das irgendwie zusammenbringt, schon unter dem Dach Ausländer und Migration, aber dann schon noch mit dem Ideal, das die Partei jetzt lang geprägt hat in anderen Fragen. Und es ist auch lustig gewesen, weil das Mail, habe ich gerade da gedacht, dass wir letzte Woche darüber gesagt haben, das Mail, das nach SVP ausgesehen hat und FDP drin war, nämlich das über den Beat Jans. Und jetzt kann man sagen, der Betreff hat nach SP ausgesehen und es hat SVP drin.
Dass jetzt der Christoph Blocher erwähnt, ist interessant, Larissa, weil er ist ja maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Partei so ist, wie sie heute eben ist. Härte Migrationsfragen, härte Souveränitätsfragen, aber auch eben wirtschaftsliberal und nicht sozial offen quasi. dass jetzt der Blocher nicht mehr so eine prägende Rolle hat wie früher. Könnte das auch dazu führen, dass sich der ganze Kurs verändert von der Partei?
Ich sehe keinen Hinweis darauf, dass sich der ganze Kurs verändern würde, auch aus den Gründen, die wir schon angesprochen haben. Man wählt die SVP für ihre gesellschaftspolitische Politik, für ihre Migrationspolitik namentlich und eben nicht für ihre Politik in der Rentenfrage. Das ist ein Grund. Ein anderer Grund ist, dass wir in der Schweiz ja das spezielle System haben, dass wir einerseits können wählen und andererseits viermal im Jahr können abstimmen. Das heisst, ich kann der SVP die Stimme geben und nachher an einer linken Vorlage zustimmen oder umgekehrt. Das ist etwas, was uns, glaube ich, sehr stark unterscheidet von anderen Ländern. Denn die Schweizerinnen und Schweizer sind im Schnitt sehr kritisch gegenüber Staatsinterventionen. Das weicht sich ein bisschen auf, aber das ist immer noch so. Und von dem her wäre die SVP vielleicht gar nicht gut beraten, wenn sie da jetzt kompletten Kurs ändern. Wir können vielleicht nachher noch darauf sprechen. Im Ausland gibt es viele Parteien, die ein migrationskritisches Profil haben und viel grosszügiger umgehen mit Sozialleistungen. Ich habe in den letzten Tagen mit einzelnen Leuten geredet in der SVP, die schon gesagt haben, hey, wir müssen schon schauen, dass wir da ein bisschen bei der Basis bleiben und das Kaufkraftthema, das ist extrem wichtig. Also, dass es dort ein bisschen ein Seilziehen gibt intern, das glaube ich schon, aber dass es jetzt zu einem kompletten Kurswechsel kommt, halte ich für ausgeschlossen eigentlich.
Also erstens ist das schon sehr lang der Fall, dass in der SVP sozial- und gesundheitspolitisch in der Elite andere Ansichten vorhanden sind als in der Basis. Insofern ist das nicht neu und nicht ein neues Problem. Zweitens glaube ich, dass das jetzt aufstilisiert wird im Moment, auch medial, weil der wichtige Punkt ist der, den ich vorher gesagt habe, Mobilisierungskraft, die sich bei der SVP über das Migrationsdossier entfaltet. Dort muss die Partei stark sein, dort darf es keine Abweichler geben, zumindest im öffentlichen Diskurs. Also dort müssen alle auf Linie sein. Und das ist ja der Fall. Das ist der Grund, warum der Parteipräsident Marcel Dettling jetzt eben auch diese Schiene so betont, wenn man ihn zu etwas ganz anderem befragt. Und insofern glaube ich nicht, dass das sich zu einem Problem auswächst für die SVP, zumal, wie Jacqueline vorher gesagt hat, man kann in der Schweiz sehr, sehr gut und sehr komfortabel rechts wählen und links abstimmen.
Deine Frage war auch noch, Philipp, ob quasi nach dem Christoph Blocher jetzt ein Vakuum rum ist für die Linie. Das glaube ich nicht. Es gibt immer noch seine Tochter, namentlich Magdalena Martullo Blocher. Es gibt aber auch Unternehmer in der SVP wie der Peter Spuhler oder auch der Thomas Matter, die sicher die Linie vom schlanken Staat weiterführen und die auch viel zu sagen haben in dieser Partei. Ich glaube aber, interessant ist trotzdem, dass auch die wirtschaftsliberale Linie in der Partei jetzt in gewissen Fragen umstritten ist. Und zwar hat es diese Session jetzt, die ja endet, diese Woche hat es ein Beispiel gegeben, und zwar beim Investitionsprüfungsgesetz. Jetzt geht es darum, sollen die Unternehmen umfassend kontrolliert werden, sozusagen. Und dort hat die SVP unterschiedlich gestimmt. Also zwei Drittel sind für das Gesetz gewesen, ein Drittel ist dagegen gewesen. Das finde ich schon noch interessant, oder? Dass es auch bei sehr klassischen Wirtschaftsfragen durchaus teilweise auseinandergeht in einer Fraktion, die eigentlich bekannt dafür ist, sehr geeint zu stimmen im Parlament. Und es hat auch noch ein weiteres Beispiel gegeben, das ich auch noch kurz erwähnen möchte, und zwar bei der Infrastruktur, wo es darum geht, wenn wir etwas weggeben vom Staat, oder wenn wir es liberalisieren, wenn wir es auf den Markt geben. Das ist das Weltraumunternehmen Beyond Gravity gewesen. Das ist jetzt noch im Staatsbesitz. Und dort hat sich die SVP auch, im Gegensatz zu einer Mehrheit von der FDP, dagegen ausgesprochen, dass man das verkauft. Und das sind einfach wie so Tendenzen, die es schon auch gibt, nicht nur in Sozialfragen, sondern auch in gewissen Wirtschaftsfragen.
Die SVP ist ja eine sehr grosse Partei und schickt viele Parlamentarier und Parlamentarierinnen auf Bern. Und ich glaube, die kommen aus so unterschiedlichen Lebensrealitäten, trotz allem, dass so auch gewisse Unterschiede zu erklären sind. Und ich habe mit jemandem geredet über das Thema aus dieser Partei. Bei dem hat man gespürt, der sieht gewisse Sachen ein bisschen anders, hat das auch schon öffentlich gesagt und hat dann gefunden, ja, das ist auch kein Problem. Vielleicht werden dann auf der Nationalratsliste, man sieht dann, welche Leute das die Wählerinnen und Wähler vielleicht eher führen reihen und welche das eher streichen. So. Er glaubt, dass sich da jeder selber ein bisschen auch kann positionieren innerhalb von diesem Thema. Das habe ich noch recht interessant gefunden, diese Aussage.
Was ich auch sehr interessant gefunden habe, Jacqueline, du hast auch mit dem Benjamin Gietz dann geschwätzt für die Artikel und der hat von seinen Angestellten erzählt. Was genau?
Der Benjamin Gietzedaner ist ja Transportunternehmer Und er hat von seinen Chauffeuren erzählt und er hat gesagt, wenn er mit denen geredet hat, dann sei ihm schon recht lang klar gewesen, dass das nicht gut kommt mit der BVG-Reform. Er hat gesagt, die Leute verdienen 5'000 Franken im Monat, vielleicht 5'500 und die schauen aufs Geld und denen hat die Reform Angst gemacht. Die Komplexität hat ihnen Angst gemacht, aber auch das Gefühl, dass sie am Schluss mit Nachteil dastehen. Und ich habe mit ihm über verschiedene Bereiche der Sozialpolitik geredet und habe es recht eindrücklich gefunden. Er ist immer wieder auf seine Chauffeure zu sprechen gekommen. Und ich glaube, er hat sie ganz fest im Hinterkopf, wenn er seine Politik macht. Und er ist jetzt auch einer von denen, der sich auch getraut, zum mal anzustehen und etwas zu sagen, wo andere in der Partei ein bisschen anders sehen. Er hat auch letztes Jahr schon mal ganz kurzzeitig noch im Gespräch gewesen als möglicher SVP-Präsident, wobei er von Anfang an gesagt hat, der Dettling fände er eigentlich besser. Also von dem her ist es vielleicht auch nicht so eine ernsthafte Erwägung gewesen. Aber wo er dort im Gespräch war, hat er auch gesagt, er finde eigentlich, die SVP müsse sich dafür einsetzen, dass es auf dem Land mehr Kitas gibt. Weil das jetzt einfach heute eine Realität ist und man da mit der Zeit muss gehen. Und ich habe das interessant gefunden, dass man dort gemerkt hat, dass sich dort durchaus etwas bewegt in diesem Bereich.
Was man vielleicht auch noch sagen kann, im Hinblick auf die Abstimmungen, die wir im November haben, dort stimmen wir über die einheitliche Finanzierung der Gesundheitsleistungen, also von der ambulanten und stationären Gesundheitsleistungen ab. Das ist die Vorlage, wo man schon darüber stolpert, wenn man nur den Namen will sagen.
EFAS, wir kennen sie gut.
EFAS, genau. Und dort hat sich die SVP im Parlament noch dafür ausgesprochen, oder eine Mehrheit, es hat auch schon dort ein paar gegeben, die dagegen gestimmt haben. Und es zeichnet sich aber ein bisschen ab, dass das könnte ein Nein geben an der Delegiertenversammlung, also eine Nein-Parole von der SVP. Es sind sich jetzt schon mehrere prominente Leute dagegen am Aussprechen, also der Thomas Aschi, der Fraktionschef von der SVP, auch der Marcel Dettling, der Präsident, die haben auch schon im Parlament dagegen gestimmt und ich glaube, dass es könnte eine Nein-Parole geben, weil man auch Angst hat, quasi, dass Gesundheitskosten weiter werden steigen oder namentlich eben Krankenkassenprämien weiter werden steigen. Und das ist eigentlich genau die Argumentation, die Gewerkschaften ja haben und darum ist von links ein Referendum ergriffen worden. Also es gibt dort, glaube ich, auch bei dieser Frage, wo man die Spaltung ein bisschen sieht und es kann sein, dass es das mal an der Urne tatsächlich so rauskommt, dass die Partei als Ganzes dann Nein sagt zu dieser Vorlage und eben nicht nur Mehrheit von der Wählerinnen und Wähler.
Aber auch da möchte ich die Einzigartigkeit von dem Vorgang ein bisschen relativieren. Also du hast es gesagt, Larissa, die Fraktion ist in dieser EFAS-Vorlage mit 2/1 gespalten gewesen. Aber auch in der SP zum Beispiel, wo ja jetzt eben das Referendum von links kommt, hat man unterschiedliche Ansichten über die Vorlage. Das geht quer durch die Parteispitze durch zum Beispiel. Und auch in der SVP gibt es nicht nur im sozial- und gesundheitspolitischen Bereich immer auch mal wieder so gespaltene Fraktionen oder eben dann auch eine gespaltene Basis. Also im Stromgesetz war das ein grosses Thema, wo dann Albert Rösti gegen Magdalena Martullo-Blocher antreten ist. Auch dort war die Fraktion gespalten. Also einerseits ist es in der Partei nicht nur, also mit Ausnahme eben von diesen Kerndossiers, die ich vorher gesagt habe, aber nicht nur bei gesundheits- und sozialpolitische Fragen so. Und andererseits gibt es das auch in anderen Parteien, dass in solchen Fragen oder jetzt eben namentlich in dieser EFAS-Vorlage nicht alle Meinungen gleich sind.
Ich finde es ein bisschen schwierig, die EFAS-Vorlage 1:1 zu vergleichen mit den Sachen, die wir vorher darüber geredet haben, weil das recht eine komplexe Vorlage ist. Und es geht ja im Grunde genommen darum, dass man Fehlanreize beseitigen will, weil heute stationäre Behandlungen anders abgerechnet werden als ambulante. Aber was denn das für Auswirkungen hat und ob die Gesundheitskosten durch das steigen, wie das Larissa jetzt wie angetönt hat, dass das könnte passieren. Das sind ja alles Sachen, wo man sich nicht ganz einig ist, wie sich das auswirkt. Und darum finde ich, ist es in dem Fall ein bisschen schwieriger zu sagen, da hat man irgendwie auf der einen Seite die mit dem kleinen Portemonnaie, die das wollen, und auf der anderen Seite die wirtschaftsliberalen Menschen, die etwas anderes wollen. Was man vielleicht eher kann sagen, ist, dass gewisse Leute in dieser Partei schon angestanden sind und gesagt haben, ja nein, ich habe schon lange gesagt, dass ich da dabei bin und ich vertrete die Ja-Parole, zum Beispiel Diana Gutjahr aus dem Thurgau. Und dort habe ich eher das Gefühl, geht es auch darum, dass man so ein eine Kompromissfähigkeit auch möchte zeigen und nicht einfach aus Prinzip möchte Vorschläge torpedieren, die sozialpolitisch aufkommen und die vielleicht irgendwo noch einen kleinen Haken haben, dass man dort sagt, man will reformfähig bleiben.
Ich muss vielleicht noch sagen, ich wollte einfach sagen, dass die Kosten steigen, habe die SVP so argumentiert. Ich glaube, im Detail, ob das effektiv so ist, da können wir jetzt nicht drauf eingehen.
Wird es denn noch ein separates Politbüro geben? Wahrscheinlich.
Auf das freue ich mich schon.
Aber was ich auch sagen wollte, ist eigentlich nicht, dass es wie eins zu eins vergleichbar wäre mit den Sozialwerkfragen, sondern mehr, dass man wird sehen, dass die SVP auf der einen Seite womöglich und auf der anderen Seite eben die Linke wird gegen die Vorlage kämpfen. Das wäre halt interessant, wenn es effektiv so rauskommt. Weil das, glaube ich, ein Phänomen ist, wo könnte häufiger dazukommen, gerade wenn es eben einen Teil von der Basis gibt, wo in der SVP in so Fragen eher sozialer tickt oder eher für einen Ausbau ist. Und wenn es eben auch in der SP einen Teil von der Basis gibt, wo vielleicht gewisser Migration gegenüber auch eher kritisch ist. Und das wird dann interessant bei Europa, bei den Bilateralen, oder? Weil es dort ja genau kann sein, dass man dann wie eine Zangenbewegung hat zwischen der SVP und den Gewerkschaften, wo das Paket von Abkommen werden bekämpfen. Und das ist schon interessant, wenn das häufiger wird, dass quasi die beiden Seiten, wie gesagt, so eine Blockadezange auffahren, dann wird das durchaus auch problematisch für den Reformbedarf, den wir haben in der Schweiz.
Ich würde gerne den Blick ein bisschen von EFAS weglenken und mehr ins nahe Ausland schauen. Du hast vorhin schon ein bisschen angetönt, Jacqueline, in anderen Ländern, gerade rund um uns herum, in Italien, in Frankreich, neu in Deutschland, sind die rechten Parteien häufig ganz anders aufgestellt. Warum ist das so und wie genau sind die aufgestellt?
Die sind so aufgestellt, wie ich das vorher schon ein bisschen angetönt habe, dass man oft einen migrationskritischen Kurs kombiniert mit einer gewissen sozialen Seite, wobei man dann sozial immer so versteht, dass man sagt, ja, es gibt irgendwie höhere Renten oder sogar Mietzuschüsse oder etwas, aber halt nur für die Leute, die in diesem Land Staatsbürgerschaft haben. So nach dem Prinzip Österreich zuerst. Und Österreich ist ein gutes Beispiel, weil dort am Wochenende gewählt wird. Man geht davon aus, dass die FPÖ dort einen grossen Wahlsieg wird einfahren wird, unter dem Herbert Kickel. Und der Kickel, der ist eine interessante Figur. Der stammt aus einer Arbeiterfamilie in Kärnten. Und der hat seine Partei mit dem Label Soziale Heimatpartei beworben oder bewirbt sie damit. Das finde ich recht kompakt zusammengefasst, das, was wir jetzt darüber reden. Er ist genau einer von denen, der sagt, ja, es die Leute brauchen in gewissen Fällen mehr staatliche Hilfe, aber eben nur die Leute mit dem entsprechenden Pass. Und das ist in Frankreich mit dem Rassemblement National so. Es ist in ganz vielen Ländern so. Ich habe so eine wunderschöne Grafik mir rausgesucht, wo man so all die Parteien verortet sieht auf dem Spektrum zwischen dem Marktliberal und staatsinterventionistisch. Und man sieht auch ganz weit auf der Staatsseite hat man die dänische Volkspartei und die belgische Partei aus dieser Parteienfamilie und die Schwedendemokraten und so. Die sind alle viel, viel mehr für Umverteilung und Staatsinterventionen als die SVP sowieso, aber jetzt auch noch als die FPÖ. Und die SVP ist dort wirklich auf der anderen Seite von diesem Spektrum. Also so verteidigungs- und fiskalpolitisch liberal wie die SVP ist praktisch keine Partei von dieser Parteienfamilie in Europa. Das finde ich schon bemerkenswert. Das ist uns ja vielleicht manchmal gar nicht so bewusst, die einfach in der Schweiz wählen und abstimmen und das Parteiensystem so kennen, wie es halt ist.
Interessant ist vielleicht noch Giorgia Meloni. Die hat ja Sozialleistungen zusammengestrichen, wo sie an die Macht gekommen ist. Also es gibt durchaus auch Parteien, die noch mal ein bisschen anders ticken. Eben, du hast ja gesagt, es ist ein grosses Spektrum. Und wie Frankreich finde ich noch interessant. Ich habe jetzt in Vorbereitung auf den Podcast noch einen Text gelesen über Rassemblement National und die Entwicklung von dieser Partei. Und ich habe es interessant gefunden, dass früher noch unter Jean-Marie Le Pen, also unter dem Vater von der heutigen Figur an der Spitze von dieser Partei, ist die Partei eben tatsächlich noch deutlich wirtschaftsliberaler gewesen. Also wahrscheinlich auch näher am Kurs von der SVP. Und das hat sich dann aber sehr früh geändert. Also ich glaube, in den 80er Jahren hat sie schon angefangen, eben bei der Sozialpolitik mehr auf Verteilung zu gehen, weil man quasi hat wollen, die einfachen Leute ansprechen und weil es dort eben links auch so viel Konkurrenz gibt von linkspopulistischen Parteien, gibt es auch heute in Frankreich mit dem Mélenchon, dass man ja, wie will das Feld selber abdecken?
Das sind Pendelbewegungen, die stattgefunden haben in vielen von diesen Ländern. Ich habe es vorher ein bisschen einfach dargestellt oder einfach so, wie es heute ist. Aber es gibt sehr viele von diesen Parteien, die sich mal anders ausgerichtet haben, eben näher an dem, wie die SVP heute ist. Das war sogar mal so ein bisschen eine Winning-Formula, hat Silja Häusermann gesagt, die Politologin. Aber eben das Auffällige war, dass dann wie sehr viele von diesen Parteien mit der Zeit quasi auf die linke Seite weggedriftet sind, jetzt auf dem sozialen Spektrum. Und die SVP dort geblieben ist als eine der wenigeren.
Würde so eine Partei mit so einem Profil in der Schweiz funktionieren, Raffaella?
Also grundsätzlich müssen wir sagen, haben es ja in der sehr, sehr trägen Schweizer Politik neue Parteien unheimlich schwer. Also wenn man sieht, was Wahlen nur schon im benachbarten Ausland verändern, dass da ganze Parteienlandschaften umgepflügt werden, das ist ja bei uns absolut undenkbar. Manchmal haben neue Parteien vorübergehend Erfolg. Also der Landesring der Unabhängigen hat länger Erfolg gehabt, BDP ein bisschen kürzer, muss man sagen. Die GLP stagniert jetzt auf tiefem Niveau, aber gegen die grossen Etablierten ist es einfach bei uns sehr schwierig. Und eben einer von den wichtigen Gründen, warum das so ist, ist tatsächlich der Unterschied zwischen unserer direkten Demokratie und den Demokratien von unseren Nachbarländern zum Beispiel. Also, dass wir wirklich sehr viel können über Sachfragen abstimmen und das, was wir an der Urne einlegen, nicht muss identisch sein mit der Ausrichtung von dieser Partei, die wir wählen. Und was man ergänzend schon auch noch sagen kann, ist, dass es ja auf der kantonalen Ebene in der Schweiz durchaus Parteien und Bewegungen gibt, die sowohl migrationskritisch sind, als auch einen Ausbau vom Sozialstaat fordern. Also ich denke an den MCG in Genf oder die Lega im Tessin. Das heisst, es gibt durchaus ein gewisses Potenzial für so eine kombinierte Haltung auch in der Schweiz.
Ich glaube auch, weil Sarah Wagenknecht ist in der Migrationspolitik restriktiv, oder? Das unterscheidet sie von den linken Parteien in Deutschland sonst, aber eben auch beim Klimaschutz. Und das ist schon noch interessant, finde ich, weil zum Beispiel beim CO2-Gesetz, wenn man dort anschaut, wie die SP-Wählerinnen und Wähler gestimmt haben, fast 30% haben Nein gestimmt. Und es gibt durchaus auch bei den Linken Leute, die sagen, wir sind skeptisch bei einem starken Ausbau vom Klimaschutz, wenn es bedeutet, dass es für uns mehr kostet, zum Beispiel, wenn wir mehr zahlen müssen zum Fliegen und so weiter. Also es ist nicht so, dass das auf der Linken keine Frage wäre. Ich glaube, es gibt auch ein paar eben Leute, die einfach nicht so einfach in das Links-Rechts-Spektrum einzuordnen sind. Und ich glaube schon, es gibt dieses Potenzial vielleicht von beiden Seiten für so eine Partei. Aber ja, ich bin einverstanden, es geht sehr lang, um eine Partei aufzubauen in der Schweiz. Die wird jetzt sicher nicht plötzlich 10% aus dem Nichts raus machen, wenn es so eine gibt. Und vor allem müsste man wahrscheinlich für das auch sehr eine starke Figur haben, die an der Spitze steht. Weil gerade so eine Partei sich halt schon sehr oft durch eine Figur definiert, die vorne dran steht, die sagt, das ist meine Linie, die will ich für euch vertreten. Und ohne so eine Identifikationsfigur, glaube ich, würde es schwierig werden, so eine Partei aufzubauen. Und wahrscheinlich reden wir dann gerade noch darüber, wer das Michael Herrmann als einzige Möglichkeit sieht für so eine Identifikationsfigur im Moment. Und da würde ich ihm wiederum recht geben, das würde ich auch so sehen wie er. Wenn er findet, es sei völlig unmöglich, habe ich das Gefühl, dass so eine Partei entsteht, da wäre ich ein bisschen skeptischer. Ich glaube, es wäre schon möglich.
Ich glaube, es ist nicht völlig unmöglich, aber ich bin da eher bei der Raffaella, wenn man vom trägen Parteiensystem redet und so. Es gibt ja schon viele Leute, die jetzt elektrisiert sind, so ein bisschen gerade wegen dem wirklich rasanten Aufstieg von dieser Wagenknecht-Partei in Deutschland. Das ist ja, das muss man sich schon vor Augen führen. Anfang Jahr haben die sich gegründet. Jetzt ist September und auf allen Zeitungsseiten lese ich, Wagenknecht wird irgendwie zum zentralen Machtfaktor oder so. Das ist schon etwas eben, was in der Schweiz nicht denkbar wäre und gleich kommt man das halt mit über und denkt, was ist echt da noch möglich. Und einer, der sich das offenbar auch gedacht hat oder was einmal aufgeschrieben hat, ist der frühere SP-Präsident Peter Bodemann. Der hat in der Weltwoche auch im Zusammenhang mit der 13. AHV-Rente und der BVG-Reform These aufgestellt, die SVP könne in sozialpolitischen Fragen genau so lange gegen ihre Basis politisieren, das sind seine Worte, Zitat, bis eine schweizerische Sarah Wagenknecht eben die Marktlücke entdeckt. Also der hat sich da recht überzeugt von dem, eben ich wäre ein bisschen skeptischer.
Ein Grund für einen grossen Erfolg von der Wagenknecht in Deutschland ist die sogenannte Repräsentationslücke. Und jetzt, um ein bisschen eure Diskussion zusammenzufassen, ich glaube, dass es die bei uns nicht gibt, die Repräsentationslücke, weil wir können wählen und abstimmen.
Sie ist sicher weniger gross, als sie an anderen Orten ist. Das ist, glaube ich, unbestritten. Es gibt aber gleich einen Grossteil der Geschäfte in der Schweiz, wo ohne Referendum vom Parlament entschieden wird. Und ich finde trotzdem, dass man sagen kann, in diesen Geschäften gibt es dann vielleicht halt solche, wo man von seiner Partei sich nicht vertreten fühlt. Allerdings gibt es das in allen anderen Demokratien auch, wo man irgendeine Form von Repräsentation durch das Parlament hat. Ja, dass man nicht in jeder Frage kann einverstanden sein mit seiner Partei.
Jetzt kommen wir zusammen, vorhin Larissa schon ein bisschen angedeutet hat. Ominös, kann man glaube ich sagen. Es geht um den Mann.
Je sais pas si vous connaissez ça. Travailler encore. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge.
Der Mann, den ihr hier singen gehört habt, ist vom Politologen Michael Hämann als die schweizerische Sarah Wagenknecht bezeichnet worden. Wer ist der Mann und hat Michael Hämann recht?
Der Pierre-Yves Maillard, das ist der Präsident vom Gewerkschaftsbund. Der Gewerkschaftsbund, der eine sehr wichtige politische Kraft ist, wo eben auch eine zentrale Rolle gespielt hat beim Ja zu der 13. AHV-Rente, jetzt wieder beim Nein zu der BVG-Reform. Und aus meiner Sicht, auch jetzt, was der Michael Hermann sagt, wird der Maillard im Moment ziemlich stark zu einer außerordentlichen Figur aufstilisiert. Also, sein Erfolg ist aus meiner Sicht auch Erfolg oder ein Produkt von einer Projektion von Politbeobachtern, wie es der Michael Hermann ist, und von Journalisten, Journalistinnen, wie es wir sind. Manchmal spüre ich fast so ein bisschen eine Sehnsucht, dass es wieder so einen Grossen wie Christoph Blocher möge geben. Also, dass einer wieder in der Politik so viel kann bewirken kann, wie es der Christoph Blocher bewirkt hat. Also, in Sachen Populismus steht der Pierre-Yves Maillard den Wagenknecht sicher in nichts nach. Das hat er sehr gut im Griff. Ich sehe ihn aber von der Rolle her und von dem, was er bewirkt und warum er so viel kann bewirken, sehe ich ihn eher als ein Gegengewicht zu der parteipolitisch institutionalisierten Linken, also zu der SP namentlich, aber auch zu den Grünen. Der SGB, also der Gewerkschaftsbund, den er eben präsidiert, der ist eher konservativ und richtet sich am Bützer, also eben an der klassischen Klientel von links aus, und ist weniger progressiv und an den gebildeten urbanen Schichten ausgerichtet, wie es heute eben die SP und auch die Grünen sind.
Es ist ein interessanter Punkt, dass wir quasi so eine Figur wieder suchen, wie der Christoph Blocher. Ja, ich glaube, das hat sicher etwas. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass man gerade bei den Gewerkschaften jetzt eben sieht, dass es in der Schweiz auch eine grosse Skepsis gibt gegenüber so Figuren, dass die viel grösser ist als im Ausland. Weil ich glaube, Gewerkschaften haben jetzt in dem Abstimmungskampf zum BVG sehr stark dazu geschaut, dass nicht nur der Pierre-Yves Maillard ansteht, sondern eben auch zum Beispiel Frau Medici, wo jetzt eine sehr viel aktivere Rolle übernommen hat als zum Beispiel im Abstimmungskampf über die 13. AHV-Rente, weil man eben ja weiß, dass wenn eine Figur zu stark wird, dass sie dann unter Umständen auch sehr schnell kann fallen. Also das wäre vielleicht etwas, aber ich glaube trotzdem, so vom Auftritt, vom kämpferischen Auftritt, wo der Pierre-Yves Maillard und Sarah Wagenknecht haben, kann man sie ein bisschen vergleichen. Ich glaube schon auch, dass es eine außergewöhnlich starke Personalisierung gibt innerhalb vom Gewerkschaftsbund auf den Maillard. Und eben die migrationskritische Haltung, die man ja schon in Bezug auf Personenfreizügigkeit rausgehört, die, glaube ich, ist schon noch entscheidend, oder? Weil es ist genau das, wo wir vorher beim Benjamin Gietzedan schon gehört haben, hat der Pierre-Yves Maillard mir eben auch gesagt, also in einer anderen Thematik, jetzt nicht BVG, aber wo ich mal länger mit ihm geredet habe für ein Porträt, und zwar in Bezug auf Migration, oder? Hat er gesagt, wenn ich mit der Basis rede, mit den Gewerkschafterinnen, mit der Gewerkschaft, wenn ich in Unternehmen gehe und dort mit den Angestellten rede, dann beschäftigt es die Leute, dass gerade zum Beispiel in Yverdon, in La Chaux-de-Fonds, in der Nähe von der französischen Grenze, dass viel billige Arbeitskräfte aus Frankreich in die Schweiz kommen und die Leute Angst haben um ihre tiefen Löhne. Und das ist dann eben auch wieder quasi so ein, ja, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein bei der Immigration, wir müssen sie nur dann zulassen, wenn sie nicht dafür sorgt, dass es Lohndumping gibt in der Schweiz und so weiter. Die Argumentationslinie, die geht schon auch ein bisschen, nicht in das Asylmigrationskritische, aber durch das Migrationskritische hinein. Und darum glaube ich, ist es schon die Figur, die am ehesten vergleichbar ist, wahrscheinlich mit der Sarah Wagenknecht. Auch wenn ich glaube, der Pierre-Yves Meyer, der ist in der SP verwurzelt. Ich glaube jetzt nicht, dass der sich sofort abspaltet und irgendwie eine neue Partei will gründen.
Ja, und trotzdem, wir haben vorher von dieser Repräsentationslücke geredet, wie du genannt hast, Philipp. Und das ist ja tatsächlich so. Es geht wieder in das hinein, was ich vorher gesagt habe, die institutionalisierte Linke, wo eigentlich genau die Befürchtungen, die jetzt Larissa geschildert hat, nicht mehr abdeckt oder nicht auf die eingeht, sondern immer so ein bisschen versucht wegzulächeln, wenn es um Migrationsdebatten geht. Also jetzt eben nicht nur auf der Asylschiene, sondern jetzt auch, wenn es um die Europapolitik geht und um die Zuwanderung aus der EU, dann wird das häufig als Thema so ein bisschen auf die Seite gelächelt. Und eben ein SGB wo dann, oder ein Maillard, wo dann das aktiv aufbringt, entspricht in dem Sinn den Befürchtungen, die sehr verbreitend auch in dieser klassischen linken Klientel vorhanden sind.
Also gibt es vielleicht gleich bald das Bündnis Pierre-Yves Meyer, Jacqueline?
Ja, es gibt doch so die Kinderspiele, ich finde die 10 Unterschiede oder so. Und ich glaube, ich würde jetzt in dem Fall die 10 Unterschiede gleich noch relativ schnell finden. Und darum glaube ich eher nicht.
Voilà. Ich glaube, mit dem haben wir es. Das war sie gewesen. Unsere Folge zur SVP und ihrer sozialen Basis. Und ihrer Chef, so ein bisschen anders gesehen. Das war es mit dem Politbüro dieser Woche. Mitgemacht haben Larissa Rien in Bern, Jacqueline Büchi in Zürich und Raffaella Birrer auch in Zürich. Wir hören uns jetzt 2 Wochen nicht, weil wir Ferien machen.
Die ganze Redaktion geschlossen.
Weil gewisse wollen uns Ferien machen und dann müssen wir setzen und so weiter. In den 2 Wochen müsst ihr ohne uns rauskommen. Diese Folge hat der Tobi Holz produziert. Danke euch vielmals fürs Zuhören und fürs Mitmachen. Bis bald, habt's gut. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Tschüss zusammen.
Tschüss miteinander.